Hier laufen Leute nachts rum, gehen auf mein Grundstück, klauen mir Sachen und geben uns durch das, was sie hier machen, ganz gewollt und mit Absicht das Gefühl, ihr seid hier nicht gewollt.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Von Liebe und Hass, Regenbogen unter Beschuss. Liebe Lauscher, irgendwie wünsche ich mir momentan wirklich die Spezialausgaben zurück, in denen ich eher so gepflegt über neue Gesetzgebungsvorhaben schimpfen konnte, so über Meldepflicht im Steuerrecht oder über Geldwäschebekämpfungsvorschriften. Die letzten kurz- und knackig Episoden beschäftigen sich aus gegebenen Anlass leider immer wieder mit dem Thema Hass gegenüber der Anwaltschaft. Und leider ist das auch heute kein Stück anders, auch wenn diesmal ein Kollege nicht wegen seines Berufs, sondern wegen seines Privatlebens Anfeindungen ausgesetzt war. Aber auch darüber will ich sprechen. Und nicht nur, weil ich meinen Gast sehr mag, sondern weil auch ihr ihn schon kennt und wir uns schlicht der Tatsache stellen müssen, dass unsere Gesellschaft einem zunehmend feindlichen Klima ausgesetzt ist, dem wir uns alle entgegenstellen müssen. Ich habe also heute wieder das Vergnügen, mit Dr. Malte Stübinger zu plaudern, den ihr schon aus zwei Episoden kennt. In der ersten Episode habe ich euch Malte und seine wunderbare Familie, bestehend aus Malte 2 und der kleinen Chefin, vorgestellt. Und eben diese zauberhafte Familie sieht sich jetzt rechtsextremistischen und homophoben An- und Übergriffen ausgesetzt. Lieber Malte, so gern ich heute mit dir über was anderes geschnackt hätte, es ist schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern, auch wenn mich das Thema dieser Episode echt traurig und wütend macht.
Ja, vielen Dank, Steffi. Ich freue mich auch, da zu sein. Und ich finde auch, wir bräuchten irgendwann auch mal wieder irgendwie eine Gelegenheit, uns einfach darüber auszutauschen, ob und wie Prozessfinanzierer reguliert werden sollten oder was weiß ich. Und weniger Tagespolitik, aber das ist nun mal im Moment die Realität, in der wir leben.
So ist das. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis an euch Lauscher da draußen. Wenn der Sound heute nicht optimal ist, dann liegt es daran, dass Malte eigentlich gerade auf einer Konferenz ist und sich aber eine kleine Pause für uns freigeschaufelt hat. Und er sitzt jetzt da gerade in einem Vorraum des Konferenzveranstaltungsortes. Wir hoffen trotzdem, dass das mit der Aufzeichnung für euch einigermaßen gut hörbar ist. Malte, ich spare mir heute, dich vorzustellen. Ich verlinke unsere beiden letzten Episoden einfach in den Shownotes für die paar Lauscher, die vielleicht noch nicht reingehört haben. Da haben wir uns schon über einiges unterhalten. Gerade in der letzten haben wir darüber gesprochen, was eigentlich nach den großen Demos so Januar, Februar, März eigentlich kommt und was auf TikTok los ist. Übrigens habe ich dafür nicht nur Zustimmung, also viel Zustimmung, aber auch ein bisschen Gegenwind bekommen. Fand ich ganz interessant, schade eigentlich. Aber im Vergleich mit dem, was dir und deiner Familie passiert ist, war das eher so ein laues Lüftchen, würde ich sagen. Und der Vorfall, der sich da bei euch ereignet hat, der hat es in der Tat sogar in die lokalen Medien geschafft. Erzähl mal, was war da los?
Ja, das heißt gerne. Es ist schade, dass es passiert ist. Es ist so, meine Familie und ich, wir haben ein kleines Wochenendhäuschen an der Ostsee in einem kleinen Ort, der in den ganzen letzten Jahren immer als einziger an der Ostsee tatsächlich einen wunderschönen Beach Pride, also letztlich ein Christopher Street Day Wochenende mit Party, mit Drag Queens, aber eben auch mit Kundgaben zu der politischen Dimension, zu Problemen bei der Gleichstellung nach wie vor LGBTQ Personen etc. stattgefunden hat. So, da haben wir auch in den letzten Jahren natürlich immer kräftig dran teilgenommen, hatten Freunde bei uns da. Das konnte jetzt dieses Jahr nicht stattfinden. Die Hotels, die das organisiert haben, hatten andere Prioritäten dieses Jahr. Das fanden wir schade. Haben uns dann aber gedacht, na gut, dann machen wir das einfach selbst. So, ich neben meinem Anwaltsberuf liebe ich es auch, Events zu organisieren. Und ich habe dann am Abend, bevor unsere Gäste angereist sind, mit unserer Tochter zusammen im Prinzip das ganze Haus in Regenbogenfahnen geschmückt, mit kleinen Wimpelchen, mit großformatigen Fahnen etc. Alles war quasi ein großer, bunter Regenbogen. Auf unserem Grundstück, versteht sich. So. Am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden, am Freitag früh, und gucke aus dem Fenster und denke so, oh, Sturm oder was auch immer passiert sein mag, weil ziemlich alles, was irgendwie bunt regenbogenfarbenartig war, war weg. So. Ich habe dann aber sehr, sehr schnell gesehen, als ich aus dem Haus gegangen bin, dass es nicht Wind, Wetter, Sturm so natürliche Küstenwidrigkeiten waren, sondern tatsächlich das Ganze ein Übergriff und ein Angriff auf unser Haus war, weil nämlich auch auf unserer Auffahrt ja sich ein Kilo Haferflocken, ein Kilo Zucker und ein Kilo Pasta verteilt gefunden haben. Und man jetzt erstmal denkt, okay, vielleicht hat jemand auch einfach gedacht, wir brauchen neue Grundnahrungsmittel. Aber auf der Pasta-Packung und auch auf anderen Packungen waren dann halt so unschöne Sachen wie Hakenkreuze, wie Penisse und Dreckschwuchteln und Friedhofskreuze geschrieben. So. Das ist eine wahnsinnig dämliche Aktion. Das hat auch irgendwie, das hat einen Idiotencharakter so. Und wenn ich das jetzt mit 1,5 Monaten Abstand, die es mittlerweile hat, betrachte, denke ich halt auch so, was für ein alberner Scheiß, entschuldige die Wortwahl, aber ja, es ist ja einfach eine total dämliche Aktion, der man irgendwie nicht großartig Sinn zuschreiben kann. Aber was es halt in dem Moment schon gemacht hat, an diesem Morgen, als wir quasi in ein Wochenende des Freizeiern sein wollten, so, und als ich da mit meiner Tochter morgens aus der Tür rausgekommen bin, war halt schon so dieses Gefühl mit diesem dicken Klumpen im Bauch, dass da, hier laufen Leute nachts rum, gehen auf mein Grundstück, klauen mir Sachen und geben uns durch das, was sie hier machen, ganz gewollt und mit Absicht das Gefühl, ihr seid hier nicht gewollt. So, wir wollen euch hier nicht, ihr gehört hier nicht her. Und das tut schon weh, zumal das ein Ort ist, wo wir jetzt seit über 5 Jahren, auch seit unsere Kleine auf der Welt ist, im Prinzip die Hälfte unseres Lebens verbringen. Das ist eben nicht nur so ein Wochenend-Thing, wo wir ab und zu mal hinfahren, sondern gerade in Lockdowns etc. Das ist schon einfach genauso vollwertig unser Zuhause wie in Hamburg. Und deswegen ist uns beiden, da meinem Mann und mir, echt sehr, sehr doll einfach das Herz so, ja, ganz schön runtergerutscht und wir hatten einen dicken Klopf im Bauch. Ja, wir haben dann die Polizei gerufen. Die Polizei hat dann meinen Mann erstmal gefragt, weil er recht klar sagen konnte, zu welcher Uhrzeit das passiert sein muss, weil wir so eine Haustürkamera haben. So, wenn man klingelt, dann zeichnet die auf oder wenn die was sieht. So, dann sagte er am Telefon, ja, könnten wir sagen, wann das gewesen ist, so zwischen nachts um 1:30 und 2:30. Und dann, ich habe ja nur seine Seite gehört, fing er an, mit der Polizeimitarbeiterin darüber zu diskutieren, dass sie sich das jetzt bitte mal darauf konzentrieren soll, dass wir hier Opfer einer Straftat geworden sind, weil sie ihn nämlich erstmal darauf hinwies, so, woher wissen Sie denn das? Sie dürfen doch den öffentlichen Raum gar nicht filmen, etc. Woraufhin mein Mann etwas grantig patzig wurde. Und es war auch tatsächlich ein etwas größerer Akt, die Polizei dazu zu bewegen, überhaupt vorbeizukommen. Weil dann erstmal so, ja okay, es sind ein paar Fähnchen weg und es liegen jetzt Nudeln auf ihrer Einfahrt. So, aber diese Komponente, dass das jetzt irgendwie doch eine homofeindliche Straftat war, das haben die gar nicht geschnallt, schnallen wollen. Jedenfalls mussten wir die tatsächlich irgendwie so ein bisschen ja mit den Füßen anschieben, zu uns zu kommen. Und vor Ort haben wir tatsächlich, als die dann da waren, haben wir auch erst die Hakenkreuze auf der Nudelpackung gefunden. So. Und ab dem Moment hatte ich das Gefühl so, ah ja, verboten. So, da war bei denen so der Knacks von, okay, das ist Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen. So, da wussten sie irgendwie, was sie in ihr Büchlein schreiben wollten, weil vorher ackerten wir uns damit ab, was denn jetzt irgendwie der Materialwert der Fahnen gewesen sei. Und ich schäumte schon so ein bisschen innerlich und dachte, that's not what this is about. So, ne? Genau. Aber das war dann erstmal so die Aufnahme. Es ist aus den Anzeigen, die wir gestellt haben, sind bisher selbstverständlich noch überhaupt nichts geworden. Es gibt auch keine Ermittlungsansätze. Die haben zwar dann irgendwie diese Nudelpackung schon brav mit Handschuhen angefasst und in so einen Asservatenbeutel gepackt, aber ja, wie ernsthaft da ermittelt worden ist, möchte ich leider dann doch bezweifeln.
Ja, das finde ich, den Aspekt der Geschichte kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Ich fand den Vorfall an sich unglaublich und ich habe durch deinen LinkedIn-Beitrag davon erfahren und dann kennst mich, ich kann nicht anders, muss natürlich selbst sofort einen sehr langen Beitrag dazu verfassen. Und ja. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, wie ich mich fühlen soll, als ich das gelesen habe. Ich meine, wir kennen uns, ich mag dich sehr. Und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, muss ich jetzt irgendwie mir an den Kopf packen, weil ich das mit den Haferflocken und den Nudeln so bescheuert fand. Ich kam da gar nicht drüber weg. Kamen die nachts irgendwie vom Einkaufen? Wer hat unterwegs, also warum Haferflocken, warum Nudeln? Waren die gerade einfach dabei? Ich habe da einfach schon nicht verstanden, was das Ganze soll. Aber sehr wohl habe ich wahrgenommen, es war ja auch in der Presse zu sehen, die Fotos von den beschmierten leeren Nudelpackungen. Das war ja wirklich krasser Tobak, was da drauf geschmiert war. Und natürlich die Fähnchen kaputt zu machen, teilweise zu klauen. Also ich konnte mich nicht entscheiden, bin ich traurig, verzweifelt, wütend oder ratlos, was das soll. Irgendwie alles auf einmal, ein bisschen was von allem.
Und ja, bei uns kam hinzu noch irgendwie so ein bisschen, ja, fast dieses Groteske, das Ganze auch einfach nur albern zu finden. So, weil man sich halt tatsächlich fragt, so, was ist denn hier der Sinn? Und also ich bin mir jetzt schon relativ sicher, dass das jetzt nicht, ich sag mal, der hochgezüchtete Trupp Neonazis war, der sich irgendwo in Heiligenhafen verbirgt, ne? Und ab und zu mal aus der Erde gekrochen kommt, um homofeindliche Sachen zu schmieren, so, sondern dass wahrscheinlich eher eine Spontantat war. Aber eben, wie du sagst, wahrscheinlich normalerweise, ich habe nachts um 2, wenn ich durch den Ort wackel, wenn ich das überhaupt mal mache als Papa, selten ein Kilo Nudeln, ein Kilo Zucker und ein Kilo Haferflocken dabei. So, das heißt, es muss ja irgendwie schon gewesen sein, dass ja Leute bei uns am Grundstück vorbeigelaufen sind, sich gedacht haben, so, scheiß Pride fahren, finden wir blöd, so. Und dann aber auf jeden Fall nochmal so geplant nach Hause gegangen sind, geguckt haben, so, was können wir hier nehmen, was können wir denen irgendwie auf die Auffahrt kippen, so, und dann wieder zurückgegangen sind. Insofern, also jetzt nicht reine Spontantat, weil ich muss ja irgendwo zu Hause rum, weil Nacht um 2 haben ja auch keine Supermärkte oder sowas auf und ich komme nicht gerade vom Einkaufen mit 3 Kilo Grundnahrungsmitteln. So. Wir haben irgendwann tatsächlich auch an dem Wochenende, als dann unsere Freunde bei uns zu Besuch waren, angefangen rumzuspinnen und überlegt so, vielleicht kennen die schwule Community besser, als wir denken. Es sind alles Carbs, sie wollen uns fett machen. So, so in die Richtung fängt man schon an, dann irgendwie Quatsch zu spekulieren. Ja, ich genauso wie man drüber nachdenken könnte, ob Barilla bewusst ist, weil der Barilla-CEO ja so vor 10 Jahren mal ganz schön in der Öffentlichkeit stand und einen harten Shitstorm kassiert hat, weil er gesagt hat, im Prinzip Kunden, die nicht die traditionelle heterosexuelle Familie sind, wollen wir gar nicht haben. Ich glaube, das würde der Sache viel zu viel Intelligenz beimessen. Also das ist, glaube ich, alles.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst.
Ja, aber ich glaube, da macht man das, das ist ja Überinterpretation. Ja.
Das glaube ich auch. Ich habe aber witzigerweise auf die Nummer mit Barilla kam ich gar nicht. Ich habe auch lang drüber nachgedacht, weil ich es aber so absurd finde. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, also ich kam auf denselben Trichter wie du, vorbeigelaufen, das gesehen und dann extra nochmal nach Hause und geguckt, was habe ich so da. Und ich kam dann auf den Gedanken, es gibt ja so häufiges Auftreten innerhalb diverser Gruppierungen. Und ich dachte mir anhand der Lebensmittel, ich hätte das nämlich nicht alles immer zu Hause, Pasta, ja, aber nicht immer Haferflocken, ja, Nicht immer Zucker. Vielleicht sind das Corona-Leugner, die dann doch gebunkert haben. Und davon hatte man eben noch viel da und Hefe hält sich ja nicht so lange. Das ist meine Theorie zu dem Thema gewesen. Ich fand es aber, also wirklich einerseits völlig albern, aber die Tatsache, dass eben euer Grundstück betreten wurde und dass Dinge entwendet und zerstört wurden, fand ich schon richtig krass. Und der erste Gedanke, der mir dann so den Rest gegeben hat, was mir dann so kam, war kleine Chefin.
Ja, klar.
Was genau, du hast gesagt, du bist mit ihr vor die Tür, aber hat sie davon, also hat sie das erfasst, was da los ist? Wie erklärt man das einem Kind? Hat sie gefragt, was da passiert ist? Wie reagiert man da?
Ja, haben wir uns in dem Moment auch überlegt. Sie hat auf jeden Fall gemerkt, dass wir bedrückt sind, so, und dass da irgendwie was passiert ist, was nicht okay ist. So, natürlich, dass wir auch die Polizei zu uns nach Hause rufen und so, das passiert ja nicht einfach so. Die Ebene, auf der sie es abgespeichert hat, war schon so, boah, jetzt haben andere Leute unsere schönen Fahnen und das fand sie doof. So. Und dann haben wir auch irgendwie strafrechtliche Grundaufklärung darüber gemacht, was Diebstahl ist und warum das auch so doof ist, Diebstahl zu begehen und weswegen man auch im Supermarkt nicht einfach was mitnehmen darf, etc. Also gleich so ein bisschen Parenting mit eingecatcht. Das hat sie ein bisschen bedröppelt, aber sie hat jetzt zum Glück nicht diese, sie ist noch nicht an einem Level, dass sie diese Bedrohungskomponente richtig mitverstanden hat. So. Was sie schon kennt, auch einfach, weil wir selber auch mit ihr damals Anfang des Jahres auf den entsprechenden Demos mitgelaufen sind, ist, sie weiß aus dem Dialog mit meinem Mann und mir und auch aus dem Kindergarten tatsächlich, dass es Leute gibt, die in Deutschland nach Entscheidungsmacht streben, denen die Art und Weise, wie wir als Familie leben, ein Dorn im Auge ist und die das nicht so haben wollen. Weil wir fanden es damals, als wir mit ihr auf die Demos gegen Rechtsruck und gegen die AfD gegangen sind, fanden wir es nicht cool, ihr einfach ein Schild in die Hand zu drücken, so, sondern haben das vorher mit ihr besprochen und haben ihr das erklärt, warum wir da hingehen möchten, etc. und sie auch gefragt, ob sie dann damit hin möchte. So. Das heißt, diesen Kontext kannte sie schon, so, und da haben wir es dann auch versucht, so vorsichtig so ein bisschen einzuordnen, zu sagen, na, das so solche Leute, die eben so denken, dass wir vielleicht als Familie nicht so gut sind wie andere Familien, weil du 2 Papas hast. So, natürlich alles ganz vorsichtig und auch so, dass sie sich jetzt nicht, ja, irgendwie gefährdet oder bedroht fühlt. Und ich glaube, das sind wir da auch nicht. Ne? Ich habe keine Angst, mich jetzt da in dem Ort aufzuhalten und mich nachts alleine vor die Tür zu begeben oder sowas. Ich glaube, die Menschen, die das gemacht haben, wären viel zu feige, wahrscheinlich auch viel zu desorganisiert. So, es ist aber halt einfach eine krasse Grenzübertretung, eben weil es ein Hausfriedensbruch war, weil es Diebstahl war, weil es verwendeten verfassungswidrige Kennzeichen war und weil es Beleidigungen waren. So waren 4 Straftaten mindestens, die da drin sind. So. Und diese Straftatbestände gibt es ja nicht umsonst. Das ist irgendwo was, wo Menschen in die Rechtssphäre von einem anderen irgendwo eingedrungen sind und die verletzt haben. So. Und diese Verletzung, die haben wir, so affig diese Sache halt an sich ist, gespürt. Und die hat auch unsere Tochter ein Stück weit verstanden, glaube ich. Sie weiß aber auch, dass ihre Papas und ihr Papa und ihr Papi ganz, ganz gut auf sie aufpassen und für sie alles in Ordnung ist. Aber ja, ihre Quintessenz war, jetzt haben andere unsere schönen Fähnchen.
Ja, auch das, die nicht kaputt waren. Deswegen Sachbeschädigung wäre wahrscheinlich auch noch dabei gewesen.
Stimmt. Siehst du, direkt in der mündlichen Prüfung ein paar Punkte verloren. Wäre aber in den Konkurrenzen weggefallen, glaube ich.
Ach, Klugscheiße. Ich finde das aber toll, dass sie ja da dann offensichtlich gesagt hat, ja, sie will auch mit auf die Demos und so. Und wie ihr das erklärt, finde ich auch super gut. Ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen, wie es ist. Ich habe keine Kinder, wie würde ich das meinem Kind erklären? Fand ich, also mich hat es jetzt eben sehr berührt und weiß, mir geht sowas sowieso immer nahe. Also ich krieg dann immer gleich so eine gruselige Gänsehaut. Ich finde das alles so furchtbar, dass wir in Zeiten leben, in denen du deinem Kind sowas überhaupt erklären musst. Das finde ich ganz, ganz furchtbar. Und weshalb mich das Ganze so getriggert hat, war, wir hatten uns im ersten Podcast ja just über dieses Örtchen unterhalten. Und auch darüber, wie lange ihr da jetzt seid. Und ich hatte absolut den Eindruck, dass ihr da eigentlich total gut angekommen seid, auch beliebt und anerkannt, wie du es so erzählt hast, die kleine Regenbogenfamilie und so. Und deswegen fand ich das so besonders krass, glaube ich. Und habe mich auch gefragt, jetzt anhand der Vorräte wird man ja eher darauf schließen können, das wird wahrscheinlich ja doch jemand aus dem näheren Umfeld gewesen sein. Weil es deutet ja nichts darauf hin, dass es vielleicht Menschen von außerhalb waren. Warum sollst du, hatten wir ja eben schon mit diesen Vorräten nachts um 2:30 da zufällig vorbeikommen.
Genau, das glauben wir auch. Also es ist wahrscheinlich irgendwie jemand von Locals gewesen, so jetzt nicht irgendwie marodierende Tupi-Banden oder so. Was ich aber da ganz, ganz doll unterstreichen will, ist genau, was du gerade angesprochen hast. Du hast den Eindruck, wir sind da angekommen, wir sind da integriert, wir sind da beliebt. Das sind wir und das haben wir an den Reaktionen, die sich in den nächsten Tagen danach gezeigt haben, gesehen. Weil wir waren ja von Anfang an klar, dass wir das jetzt nicht auf uns sitzen lassen. Und ich war, also als ich noch zittrig war, quasi habe ich irgendwie eine E-Mail an die lokale Zeitung geschrieben und darauf ist dann auch tatsächlich sogar die Lübecker Nachrichten, was schon eine größere Zeitung hier im Norden ist, aufmerksam geworden und die haben einen großen Artikel dazu gemacht. Also wir sind bewusst in die Öffentlichkeit gegangen. So. Und es kamen wahnsinnig tolle, großartige und wirklich also überobligatorische Reaktionen aus der Zivilbevölkerung und von den Anwohnern vor Ort. Es haben Leute bei uns vor der Tür gestanden, uns Blumen gebracht, einen Eisgutschein, ein Buch für unsere Tochter. Im Anzeigenklatschblatt in der nächsten Woche war einfach eine große Kleinanzeige mit einer Regenbogenfahne drin, mit wir stehen für Vielfalt und Toleranz, irgendwie mit Vornamen darunter, die wir noch nie gehört hatten. So. Ja, Menschen haben bei uns geklingelt und das absolute Highlight tatsächlich, die Betreiber von dem örtlichen Beachclub, den es vorne am Wasser gibt, haben auf uns zu und waren so, Leute, wir kennen uns nicht, aber wir haben das mitgekriegt, wir finden das alles wahnsinnig zum Kotzen. Hättet ihr irgendwie Lust, dass wir was gemeinsam dagegen machen, dass wir irgendwie eine Veranstaltung hier im Ort auf die Beine stellen, zumal wenn es jetzt dieses Jahr den großen Beachpride nicht gab. So. Und mein Mann und ich waren ganz platt und haben gesagt so, what? Wie cool ist das denn? So, ja, natürlich gerne. Und wir haben dann tatsächlich in ein paar Wochen ein Event aus dem Boden gestampft, was eben auch nicht nur eine reine Pride Party war, sondern was vom Konzept her so war, dass wir natürlich eine großartige Drag Queen aus der Olivia Jones Familie hatten, die durch den Tag moderiert hat und DJs, mehrere auch mit explizit queerem und LGBTQ Hintergrund, aber eben auch einen großen Block mit Reden, wo wir den örtlichen Grünen Vorsitzenden und eine Vorsitzende aus dem Bürgerkontor, was so eine Bürgerbewegung ist vor Ort, dafür gewinnen konnten, eine Rede zu halten und zu erzählen, wie sie das einordnen, wie sie es in den größeren Kontext einordnen und wofür für sie Heiligenhafen steht. So. Wir haben da tatsächlich eine wunderbare Veranstaltung gebaut. Das Ärgerliche war, dass sie wettermäßig komplett ins Wasser gefallen ist. So. Die Tage davor war tollstes Wetter, direkt den Tag danach war wieder tollstes Wetter. an dem Morgen, als wir das gemacht haben, sind wir quasi, als wir versucht haben, die ersten Tri-Fahnen am Beachclub aufzuhängen, sind wir quasi weggetrieben und auf Fehmarn gelandet irgendwie, weil es so krass gestürmt hat, sodass wir tatsächlich auch auf eine kleinere Ausweichlocation, die eher drin war, ausweichen mussten und es war einfach kaum Laufpublikum unterwegs, sodass ja, wir und insbesondere die Leute vom Beachclub eine wahnsinnige Event-Orga betrieben hatten, es dann aber im Endeffekt eine sehr, sehr kleiner, intimer Kreis war, wo aber auch doch wieder mehrere Bürger aus dem Ort selber auf uns zukamen, wo auch die Leute, die diese Anzeige geschaltet hatten, auf uns zukamen und sagten, hey, wir wollten euch jetzt auch einfach mal persönlich kennenlernen und euch sagen, übrigens, habt ihr die eigentlich gesehen? Es war nicht so überlaufen, wie wir uns gehofft hatten. Gleichzeitig haben wir hinterher gedacht, dafür sind wir mit jedem, der da war, ganz tief ins Gespräch gekommen, haben irgendwie neue Kontakte geknüpft etc. Und alle aus dem Orga-Team haben gesagt, ja, nächstes Jahr machen wir das wieder, oder? Und das erste Warmlaufen ist immer irgendwie schwierig. So, insofern muss ich wirklich sagen, alles, was nach diesem blöden Vorfall passiert ist und das, was wir da so an Feedback und Rückmeldungen gekriegt haben, bis hin zu den Verkäuferinnen beim Bäcker, die sagen, oh Gott, ich habe das gehört, man kann euch doch gar nicht mögen, wenn man euch kennt. So. Und solche süßen Sachen, ja, dass wir da doch im Endeffekt eigentlich ganz doll gemerkt haben, dass wir in dem Ort angekommen sind und dass da ganz, ganz viele Leute sind, ja, die, denen es zumindest am Herzen liegt, dass alle in dem Ort sich erleben können, und zwar egal, wie ihre Familie aussieht.
Ja, das heißt, das ist ja, dann ist ja diese ganze Attacke mal so richtig nach hinten losgegangen, wa?
Eigentlich ja, weil also die verkehrteste Art von Litigation PR, so. Auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, weil du willst jemandem eins reindrücken und vielleicht dafür sorgen, dass der ja sich im Ort nicht mehr sicher fühlt oder was auch immer. Ich kann ja nur mutmaßen, was da die Motivation ist. Und dann führt das dazu, dass ja so viele aus dem Ort so mit euch zusammenstehen, euch so viel Zuspruch geben. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ach, die paar Fähnchen war das dann wert. Aber so ein bisschen hätte es ja wahrscheinlich ohne das alles nicht gegeben. Deswegen, ich finde das sehr, 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 sehr schönes Ergebnis, dass sowas Furchtbares und Ätzendes und Menschenfeindliches dann letzten Endes zu was richtig Gutem führt. Und wer weiß, vielleicht gibt's ja jetzt wirklich jedes Jahr dann ein super Event. Und ich war so traurig, weil du hattest die Einladung ja auch auf LinkedIn gepostet. Ich saß eine Sekunde später über meinem Kalender, um nochmal zu gucken. Ich bin manchmal so verpeilt. Ja. Es wäre genau am Tag vor einem Motorradtrip gewesen und ich hätte es einfach nicht geschafft zu euch und wieder zurück. Sonst wäre ich da gewesen. Wetter hin, Wetter her. Ein Friesenerz habe ich auch. Und wenn man lange genug in Hamburg gewohnt hat, dann ist man auch solches Wetter gewohnt. Ich finde es sehr schön, dass ja, er so viel Zuspruch bekommen hat, so viel Unterstützung. Kam denn da nochmal was nach aus der homophoben Richtung, dann vielleicht auf das Event? Oder war das jetzt so das Einzige? Jetzt traut man sich nicht mehr, ne?
Nein, also ich hatte auf dem Event, als wir am Aufbauen waren, habe ich gedacht, so, boah, der Tag fängt ja gut an, weil irgendwie dann eine Frau mit dem Fahrrad auf mich zukam, während ich irgendwie so den Arm voller Regenbogen fahren hatte und dabei war zu schmücken. Und die sprach mich an und sagte so, wissen Sie überhaupt, dass Sie da für Fahnen aufhängt? Ja, das weiß ich ziemlich genau. Ja, dann googeln Sie doch mal World Economic Forum und The Great Reset etc. Und da dachte ich so, ah, Entschuldigung, bis eben habe ich noch gedacht, Sie wären nicht verrückt. Ja? Das war irgendwie so der Kickoff des Tages und ich dachte so, Halleluja, kriegen wir jetzt hier nur Bekloppte, die uns irgendwie ihre Weltverschwörungstheorien irgendwie um die Ohren hauen wollen. Aber das war zum Glück ein Singularphänomen. So. Was wir schon gesehen haben, ich selber bin seit ein paar Jahren nicht mehr auf Facebook, aber wir hatten das von Kontakten zugerufen gekriegt. Die Veranstaltung war auch auf Facebook beworben worden etc. Und es gibt so große Heiligenhafengruppen, wo so ganz viele auch Lokale und Touris sich miteinander austauschen. Da gab es dann auch schon ja den ein oder anderen wirklich beleidigenden Kommentar auf jeden Fall. Also so von sehr viel Zuspruch bis hin zu, was stellen die sich so an, bis hin zu auch irgendwie ganz krass ausländerfeindlichen Sachen aller. Ich glaube, mein Negativ-Highlight war irgendwie, ist ja alles schön und gut mit euren Regenbogenfahnen, aber am Ende ist das Einzige, was bunt sein wird, die Blumen auf den Gräbern eurer Kinder, wenn wir weiter die ganzen Migranten reinlassen. Ich denke so, okay, das ist auch schon wieder die bescheuertste Art von Whataboutism, wie sie, glaube ich, nur Social Media hinbekommt.
Ich wollte
so, dann gleich noch irgendwie so meine Prise Rassismus mit reinkippen irgendwie, weil war wohl genug von da. Also da hat, glaube ich, so ein bisschen Social Media getan, was Social Media macht, so, und irgendwie das hässliche aus Leuten hervorgebracht. Und dann gab es auch irgendwie auf jeden Fall den einen oder anderen hämischen Post, so, wo man doch gesehen hat, dass einfach auch gerade zu den Reden nicht super viele Leute da waren. So, da waren wir selber auch enttäuscht drüber, so gar keine Frage. Es war, glaube ich, wetterbedingt und nicht, weil es die Leute nicht interessiert, aber ich wäre wahrscheinlich, wenn ich nicht beteiligt wäre, hätte ich auch Probleme gehabt, bei Windstärke 8 und Regen da irgendwie rauszufahren, so. Insbesondere jetzt, wenn man vom nächsten größeren Zentrum von Lübeck oder Hamburg auskommen will, so. Das ist alles verständlich, so. Und es war klar, dass natürlich dann auch irgendwie Bilder davon kursieren, man eben sieht, dass es nur eine kleine Gruppe war und dann so, scheint ja wohl niemanden mehr zu interessieren, das Thema. Das glaube ich nicht, das haben wir auch an allem anderen, was passiert ist, gesehen. So, es ist absolut nicht niemanden interessiert und es ist ein Ort, in dem sowas nicht geduldet wird. Und das haben wir ganz toll im positiven Sinne gemerkt. Das ist da dann auch natürlich dadurch, dass es ein starker Touristenort ist, auch immer irgendwie ja aus allen Bereichen und Richtungen der Gesellschaft irgendwie auch natürlich Leute gibt, die das eigentlich ganz, ganz großartig fänden und die am liebsten noch irgendwie auf dem nächsten Parkplatz einen großen Stapel Bücher verbrennen würden, die ihnen nicht passen, ist klar. Aber ja, mit diesen Leuten müssen wir ja offensichtlich mittlerweile arbeiten.
Das hat den Anschein, dass dem so ist. Aber kannst du für mich mal einordnen, hast du das Gefühl, dass, also das war jetzt ein Einzelfall bei euch, aber du bist ja auch sehr gut vernetzt. Hast du das Gefühl, dass solche Anfeindungen, Übergriffe in den letzten Jahren zugenommen haben? Ich glaube, du kannst das ganz gut abschätzen. Ja. Denn als du mit deinem Mann die kleine Chefin adoptiert hast, ging das ja groß durch die Hamburger Presse, weil ihr eben das erste schwule Paar wart, das in Hamburg eben ein Baby adoptiert hat. Und da gab es ja auch die ein oder andere unsägliche Reaktion. Aber würdest du sagen, so dieses massive Nach-Außen-Tragen einer nicht erklärbaren Homophobie hat irgendwie zugenommen und die diesbezüglich entsprechend motivierten Anfeindungen?
Das hat es, fühlen wir im Kleinen selber persönlich, aber im Größeren auch eben dadurch, dass ich in der Tat ja doch in der queeren Community, gerade in, sag mal so, auf der Business-Seite, doch sehr gut vernetzt und mich mit vielen Leuten austausche, auch darüber, was sie in ihren Unternehmen, ihr Kanzleien machen und was sie eben auch sehen, was sie an Dialogen führen. Und da sieht man schon, dass Land auf, Land ab in Deutschland der Ton rauer wird, dass Leute sich eher trauen, einen einfach mal auf der Straße komisch anzupöbeln. Social Media würde ich jetzt einfach mal komplett ausklammern, weil da wissen wir, ist eh einfach nur Katastrophe. So. Und es scheint irgendwie ja kein deutsches Strafrecht zu gelten, denken die Leute jedenfalls immer. Aber in der Tat auch das, was die Leute draußen so auf der Straße von sich geben. So. Und wie man doch teilweise wieder im Supermarkt angeguckt wird oder sowas. Das haben mir schon in letzter Zeit zunehmend wieder Leute erzählt. Und ich glaube, es ist nicht nur Korrelation, sondern Kausalität, dass sich dieses berühmte Overtonfenster durch das, was wir im Moment an politischer Debatte dadurch haben, dass Rechtsradikale mit den Ton angeben, sich einfach weiter verschoben hat. Weil sie ätzen ja nicht nur gegen die Blockparteien und gegen Migration, sondern eben auch explizit gegen jedes andere Familienmodell, was nicht der heterosexuellen Ehe zweier blonder, blauäugiger deutscher Personen entspricht. So. Und dadurch ist die Schwelle natürlich auch queere Personen verbal anzugreifen, körperlich anzugreifen, gesenkt. Wenn den ganzen Tag eine Bundestagsabgeordnete mit ihrem Deadname angesprochen wird im Bundestag, so, dann färbt das ab und dann gibt das dem Ewald, der ansonsten nur auf der Couch vor Facebook sitzt und da rumpöbelt, irgendwie doch das Gefühl von, ah, guck mal, ich habe da sogar einen parlamentarischen Arm, um solche Äußerungen von sich zu geben, dann scheint das ja irgendwie doch hinreichend sprechbar wieder zu sein, so, dann kloppe ich das doch auch einfach in der Öffentlichkeit raus. So. Und das führt ja auch dazu, dass doch wieder wir sehen, dass Christopher Street Days mehr angegriffen werden. Ja. Bautzen, Leipzig waren katastrophale Zustände. Ja, dass Neonazis da aufmarschieren und versuchen, so eine Versammlung zu stören und mit rechtsradikalen Parolen, die von vorne bis hinten nicht gehen. Leipzig hat's gut geklappt, Bautzen war der CSD die ganze Zeit im Prinzip in Gefahr. So. Und also ich habe großen Respekt vor all den Demonstranten, die da trotzdem standhaft geblieben sind und sich nicht hatten einschüchtern lassen. Das glaube ich, das sind alles Sachen, die sind in den letzten 5, 6 Jahren signifikant krasser geworden. Und ich glaube, das ist nicht nur die subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, wir waren auch gerade, was die Akzeptanz von uns in der Gesellschaft angeht, schon mal weiter. Und das Perfide ist ja, der Narrativ, mit dem teilweise dann gerade auch so LGBTQ-feindliche Äußerungen eingepackt werden, ist ja immer dieser, was wollt ihr eigentlich noch? Es ist doch alles erreicht. Haltet doch mal die Klappe, weil ihr seid doch gleichgestellt so und hört auf, so ein Aufsehen um euch zu machen. das soll uns irgendwo muten, weil man uns gerne aus der Öffentlichkeit verschwinden haben möchte. Wird aber natürlich gleichzeitig wunderschön als Narrativ genutzt, wir haben doch gar nichts gegen euch. Wir wollen nur nicht, dass sich alles jetzt irgendwie um euch dreht. Aber Pustekuchen dreht es sich alles um uns. Ein Monat im Jahr ist als Pride Month ausgerufen, das ist der Juni. Ja, das heißt ein Zwölftel so der 12 Monate, die wir zur Verfügung haben. Ist ja auch nichts Offizielles oder so, aber es ist ein Monat, wo die queere Community sagt, so, das ist irgendwie our month, also wie es ein Black History Month gibt oder sowas. So, wir sind aber insgesamt statistisch mehr als ein Zwölftel der Bevölkerung, würde ich also sagen, immer noch unterrepräsentiert. Genauso dieses regelmäßige Gepöble, was man auch viel online findet, was ich aber auch schon in privaten Diskussionen tatsächlich mitbekommen habe, angebliche Queer Overrepresentation in Serien, Filmformaten etc. Gibt es Erhebungen zu, ist schlichtweg nicht der Fall und ist in den letzten Jahren sogar tatsächlich wieder weniger geworden. Die Transperson ist in letzter Zeit doch wieder eher mehr einfach die Wasserleiche und die anrüchige Person, die irgendwo möglicherweise auch noch als Täter in Betracht kommt. Und nicht unbedingt einfach ein Main Character in einer Serie, der einfach trans ist, egal, und das gar nicht story-driven ist. So, das ist so ein gefühltes Aufbauschen von die Community ist zu laut, sie stört, so, um die gleichzeitig dann runterzukloppen und verbale und körperliche Gewalt ihr gegenüber halt auch damit dann ja quasi zu versuchen zu legitimieren, weil man hegt uns ja eigentlich nur auf das ein, was uns zusteht. Das ist mega perfide, es ist unglaublich schwer, merkst du jetzt auch schon an dem Ausholer, den ich machen musste, um das herzuleiten. So, es ist unglaublich schwer, das pointiert zu attackieren und entgegenzudrehen. Das ist ja häufig, leider Gottes, bei rechtsradikaler Rhetorik so wahnsinnig schwer, weil eben deren Aussage so simpel und easy und quick klingt. Um das zu kontern, brauchst du aber leider 7 Sätze. So, weil du es einmal kontextualisieren, dann falsifizieren und dann deine eigene These aufstellen musst. Da hast du die Hälfte der Zuhörer aber verloren. So. Und ich finde, das sehen wir natürlich im Bereich Migranten, das sehen wir im Bereich Abwertung gegenüber Menschen mit geringem Einkommen und Arbeitslosen, aber das sehen wir eben auch bei uns als queerer Community, als vulnerabler Gruppe auf jeden Fall. Und das macht keine gute Laune. Und das heißt, wir müssen weiterkämpfen.
Ja, das sehe ich auch so. Und das ist ein Problem, mit dem ich auch immer wieder zu kämpfen habe. Das leider vor allem auf Social Media. Wenn du einen Punkt ansprichst und hast sogar Quellen dafür, dann kommt ja immer nur ein, stimmt nicht, Quelle, ich. So, da, natürlich musst du da weit ausholen, um zu erklären. Nur das auf Social Media habe ich das ein bisschen aufgegeben, weil ich glaube, das bringt nichts mehr. Da sind zu viele einfach verloren. Ich mache das für die, die eben vielleicht noch erreichbar sind, mit denen man irgendwie noch in den Diskurs treten kann. Mit vielen kann man das nicht. Und ich glaube übrigens auch, dass das kein subjektives Gefühl von dir ist, dass das zugenommen hat. Ich habe natürlich vor Aufzeichnungsbeginn vorher noch mal kurz geguckt. Ich habe keine ganz aktuellen Zahlen. Saudi mit 24 kann ich ja noch nicht haben. Da gibt es auch keinen Quartalsbericht oder so. Zumindest habe ich keinen gefunden. Ich habe aber mal die Zahlen mir angeschaut für 2022 und 2023. Beziehungsweise, ich war mal faul und habe tatsächlich KI genutzt und habe gesagt, stell mir mal bitte Übersichten zusammen zu den Zahlen. Und ich habe da ein neues Tool und bin ganz begeistert von, spiele ich gerne mit rum. Und hat dann auch referenziert auf Spiegel, Taz und so weiter. Und ich verlinke die Artikel, die ich gefunden habe, mal dazu. Und im Jahr 2022 gab es 1422 queerfeindliche Straftaten. Größter Anteil dabei Beleidigungen mit nicht so viel Abstand, wie ich gehofft hätte, Gewalttaten und auf dem letzten Platz dann Volksverhetzung, aber immer noch genug. So, 1422, 23 waren schon 2353. So, und wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, ist das ja eine Zunahme von etwas über 60%, 65, irgendwie so roundabout. Das klingt jetzt erstmal so wenig auf unser ganzes Land geguckt, 2500, aber das sind nur die erfassten Taten, also die dann zur Anzeige gebracht wurden, was auch immer draus geworden ist. Die Dunkelziffer dürfte ja um ein Vielfaches höher liegen, weil nicht jeder würde jetzt so einen Vorfall, du wirst in der Stadt angepöbelt, beleidigt, da rennt ja nicht jeder, der Mensch ist weg, du rennst ja dann nicht zur Polizei. Und deswegen glaube ich, das ist nur ein klitzekleiner Bruchteil. Wir haben keine Ahnung, wie schlimm die Zahlen wären, würden wir die Taten an sich erfassen und nicht nur die zur Anzeige gebracht werden. Malte, von daher zum Abschluss, was können wir Allies tun? Was können wir tun? Was glaubst du, müssen wir alle jetzt tun?
ich glaube, wir müssen alle uns weiterhin bewusst sein, dass diese Gefahr, die von ganz, ganz Rechtsextremen uns als Gesellschaft droht, realer ist denn je. Ja, nach den Landtagswahlerfolgen, die jetzt die Rechtsaußenparteien in den drei Ostbundesländern eingefahren haben, was im Übrigen kumulativ immer noch weniger Menschen waren an Wählern, als vorher Menschen eine Petition zum Verbot dieser Partei unterschrieben hatten, nur mal uns auch zu kontextualisieren. Wir dürfen definitiv nicht behäbig werden und wir müssen uns weiter zusammenfinden und überlegen und strategieren, was man machen kann, um unseren demokratischen Diskurs aufrechtzuerhalten und ihn nicht komplett nach rechts außen verschieben zu lassen. So. Und ich glaube, da sind wir Anwältinnen und Anwälte als ja die berühmten Orkane der Rechtswege. Nein, der Orkan der Rechtswege bist nur du. Aber als ja doch Organe der Rechtswege ganz massiv gefragt, auch regelmäßig zu erklären, was eigentlich unsere verfassungsrechtliche Grundordnung bedeutet und wo in Deutschland Meinungsfreiheit endet und warum sie auch an bestimmten Enden endet, nämlich da, wo es Hassrede ist, da, wo es Erherrlichung des Nationalsozialismus ist, da, wo Menschen einfach nur entwürdigt werden. So, und dass das eben auch seine Gründe hat, so, dass das Menschenwürde Gründe hat, dass eben nicht bei uns Free Speech über allem steht. So, und dass man Menschen, die dennoch sich bewusst dagegen stellen, zeigen muss, dass das in unserem Diskurs so nicht funktioniert und dass man so nicht miteinander spricht. So, und zwar mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat zu bieten hat. So, das kann von ordnungsrechtlichen Verfahren über strafrechtliche Verfahren, über beamtenrechtliche Verfahren und was weiß ich nicht alles gehen. So, aber ich glaube, wir sind schon wieder in einer Phase, wo jetzt nach diesen ganzen Demonstrationen Anfang des Jahres so eine gewisse Stagnation, Bequemlichkeit eingetreten ist, und viele Leute, auch gerade aus der berühmten bürgerlichen Mitte und auch aus der etwas konservativeren bürgerlichen Mitte, ja, sich so ein bisschen sagen, gut, ich war jetzt Anfang des Jahres dreimal auf der Straße. Im Übrigen, so gefühlt die Hälfte des ganzen Berichtes über das Potsdamer Treffen war ja irgendwie dann wohl doch nicht so, wie es geschrieben wurde, weil gewisse medienrechtliche Kanzleien ja wahnsinnig intensive Litigation-PR betrieben haben, um Zweifel daran zu sehen, was denn da jetzt eigentlich gesagt wurde und was nicht. Sodass da, glaube ich, ja, in dieser sehr, sehr kurzkettig funktionierenden Wahrnehmungsökonomie irgendwie das Thema fast schon wieder so ein bisschen auf die Hinterbank gekommen ist, weil das wichtigere Thema scheint jetzt offensichtlich zu sein Migration, auch wenn alle Zahlen das gar nicht so hergeben, aber ja, da haben die Rechten es eben geschafft, quasi eine andere Sau jetzt sich so aufzujagen und dadurch ist, glaube ich, das Thema Gefahr von Recht tatsächlich einfach schon so wieder so ein bisschen mit dem Klimawandel irgendwo unter ferner Liefen gelandet, so, und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir als die Menschen, die unmittelbar merken, wie krass die Gefahren sind, die davon ausgehen, wenn wir nicht kämpfen, weiter am Ball bleiben. Miteinander reden, sich vernetzen, mit anderen reden und sag mal, wenn sie recht radikale Scheiße hören, was dagegen machen.
Ja, das sehe ich ganz genau so. Und es kommt immer mal wieder so ein Punkt, wo irgendwas passiert. So jetzt, als ich das mit dir gelesen habe, oder es sind mal diese ganzen Anfeindungen gegenüber Migrationsrechtlern, habe ich ja auch gerade zwei Sonderepisoden veröffentlicht. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass es mich so emotional einmal so richtig, sage ich jetzt einfach, wie es ist, auf den Arsch setzt. Weil ich denke, also ich habe ja mit vielem gerechnet, aber immer wird noch eins draufgesetzt. Aber dann atmest du zwei, dreimal durch, rückst das Krönchen zurecht und machst halt weiter, weil es hilft nichts. Und ich glaube, dass gerade unsere Aufgabe als ja Teil dieses Rechtsstaates eben auch ist, aufzuklären, immer wieder aufmerksam zu machen und auch zum 1.000.000. Mal zu sagen, wieder irgendjemand sagt, man darf hier ja nichts mehr sagen, ich darf ja meine Meinung nicht äußern. Doch darfst du, solange sie nicht strafbar ist. Ja, da ist die Grenze. Und was häufig auch, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, was immer und immer wieder verwechselt ist, wenn es wirklich eine Meinung ist und nicht Hetze und Hass, dann darfst du die sagen. Du musst aber eben auch aushalten, dass dein Gegenüber diese Meinung vielleicht nicht teilt. Denn das wiederum ist sein Teil der Meinungsfreiheit. Und das wird ja häufig heutzutage immer missverstanden. Und ich finde es so absurd, dass gerade die Gruppe, die dir dann solche Dinge an den Kopf wirft, immer diejenige ist, die sagt, man darf hier ja nichts mehr sagen. Doch, aber dann sollte man vielleicht nicht fortlaufend strafrechtlich relevante Inhalte zu äußern. Ja, das ist absurd. Ja.
Zumal es diejenigen Leute sind, von denen wir wissen, dass sie Presse- und Meinungsfreiheit in dem Moment, wo sie tatsächlich in Verantwortung wären und entscheiden könnten, als allererstes zurechtschneiden. Sieht man ja daran, wenn ganze Journalistenverbände komplett ausgeschlossen werden daran, an einer Wahlparty teilzunehmen. Oder wenn Journalisten, die investigativ rumlaufen, einfach keine Antworten auf ihre Fragen kriegen.
Exakt. Auch das hatten wir hier schon im Podcast. Klickt euch mal rein. War Dr. Christoph Patsch zu Gast. Der hat nämlich die Medien vertreten gegen dieses Einlassverbot bei der Wahlparty. Ja, Malte, in diesem Sinne, lass uns regelmäßig updaten. Du bist aktiv, ich bin aktiv. Das bleiben wir auch weiterhin. Ich danke dir sehr, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast und berichtet hast, was Anwälten nicht nur beruflich, sondern auch privat inzwischen so widerfährt. Ich finde es wichtig, das sichtbar zu machen. Und mir war es auch wichtig, dass meine Lauscher da draußen das erfahren. Apropos Lauscher, ein paar Hinweise an euch. Für tagesaktuelle Infos besucht uns unter www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer, jede neue Zuhörerin. Folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung, Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zu Malte zusammengestellt und folgt ihm doch idealerweise auch auf LinkedIn. Dann kriegt ihr solche Vorfälle wie den hier und hoffentlich ganz viel weitere positive Beiträge. Die gibt's bei dir nämlich auch regelmäßig zu bestaunen. Da verpasst ihr da nichts. Malte, tausend Dank, dass du dir einen Slot für mich freigeschaufelt hast, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und ich hoffe von Herzen, dass euch sowas nicht wieder passiert. Und ich hoffe, der Zusammenhalt im Ort bleibt. Noch eine Bitte an euch draußen. Wenn ihr Zeuge solcher Vorfälle werdet, zeigt nicht nur Solidarität, sondern bringt sie zur Anzeige. Wenn ihr Online-Hass oder Hetze wahrnehmt, dann melden, im Zweifel Anzeige erstatten, wenn es strafrechtsrelevant ist. Und natürlich positiven, guten Content teilen, leiten. Und damit zur Reichweite beitragen. Ich glaube, wir sind momentan alle gefragt und gefordert und müssen zusammenhalten. Und das sieht Malte hundertprozentig ganz genauso.
Absolut. Ich mache jetzt noch was. Erstmal vielen Dank, Steffi. Ich möchte auf eine Sache hinweisen, auf die du mit Sicherheit in diesem Podcast auch noch hinweisen wirst, weil ich heute die Einladung gekriegt habe und ich finde, es passt perfekt. Am 8. November findet am Institut für Anwaltsrecht an der Universität Hannover wieder der aktuelle Anwaltstag, Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft statt. Beschäftigt sich mit einer Menge super spannender Redner mit dem Thema: Was machen die Anwälte eigentlich als Organe der Rechtspflege in Situationen krasser Zunahme von Extremismus, wenn Anwälte wegen ihrer Arbeit angegriffen werden? Aber auch, was eigentlich mit extremen politischen Netzwerken innerhalb der Anwaltschaft ist, etc. Ich glaube, das wird ein super intensiver Tag. Und ich glaube, ich war in den letzten Jahren mehrfach bei der Veranstaltung. Und es ist hochkarätig besetzt. Es sind tolle Sprecher. Es wird kontrovers diskutiert. Mit Einladender ist die Brack, deswegen bin ich mir sicher, du hast irgendwo hinter den Kulissen mitgewerkelt. Ich freue mich drauf und kann nur jedem, der sich gerade auch dafür interessiert, sich das Ganze aus der eben juristischen und auch gesetzgeberischen Perspektive anzuschauen und zu schauen, wo stehen wir eigentlich bei diesen ganzen Themen im Normengefüge, mit hinsetzen, mit diskutieren, insbesondere weil die Veranstaltung auch durchaus ein bisschen junges Blut gebrauchen kann.
Absolut. Oh mein Gott, jetzt hast du mich gleichzeitig beschämt und mir ein schlechtes Gewissen gemacht. Nein, ich habe mit dieser Veranstaltung tatsächlich ausnahmsweise gar nichts zu tun. Meine liebe Kollegin Tanja Nitschke ist dafür verantwortlich, gemeinsam mit der Uni Hannover. Und in der Tat, ich habe auch die Einladung bekommen. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, da heute, oh, es passt wie die Faust aufs Auge. Von daher, wie gut, dass ich immer so hochqualifizierte Gäste habe, die mir dann meine Arbeit abnehmen. Weil ich bin schon natürlich intern seit Monaten dafür angemeldet. Deswegen hatte ich die aktuell gar nicht auf dem Schirm. Aber du hast recht, das könnte sein, dass die heute rumgegangen ist. Deswegen www.brack.de, dort Veranstaltungen, da alles über die Veranstaltung nachzulesen. Die ist wirklich fantastisch, immer super besetzt, wie du sagst. Daher die Frage, bist du denn da dieses Jahr?
Ja, selbstverständlich. Ja, ja.
Ja, Malte, haben wir ein Date? Ich bin natürlich auch da.
Ich freue mich.
So. Und vielleicht kommt der ein oder andere von euch ja auch dazu. In diesem Sinne, Malte, viel Erfolg weiterhin bei der Konferenz und wir sehen uns im November.
Danke, danke. Bis dann, Steppi. Ciao.